Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Irgendwie muss man es ja weihnachtlich hinkriegen, oder? Das ist der schöne Dom von Paderborn. Also, ich begrüße euch herzlich zur letzten Ausgabe meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und. Es ist, wie gesagt, die letzte in diesem Jahr. Wir hören uns wieder am 14. Januar, bevor ich das vergesse, gleich zu Anfang. Und ich habe, das will ich sagen, eine Menge Gespräche dieses Jahr geführt mit insgesamt 10 Menschen und habe das auch immer so ein bisschen als Geschenk erlebt. Ich will das jetzt nicht überhöhen, aber es waren doch immer sehr bereichernde Gespräche und von denen würde ich euch gerne noch mal ein bisschen was zurückgeben. Ich habe also etwas zusammengestellt und ihr könnt da einfach durchzeppen oder einfach verweilen. Das sind nicht die ganzen Gespräche, sondern immer nur Auszüge. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Es fängt mit der Episode 5, ziemlich genau vor einem Jahr, an mit dem ersten Gespräch damals. Und geht dann chronologisch weiter bis zum letzten Gespräch jetzt, das war die Episode 31. Und freut euch auch auf das, was dann noch danach kommt, nämlich der Musikbeitrag vom Bernd. Heute auch weihnachtlich, das kann ich schon versprechen. Also hört hin, bleibt mir treu, verbreitet unsere Episode, unseren Podcast weiter, wenn ihr mögt, und habt geruhsame und angenehme Feiertage. Alles Gute, bis dahin. Carmen Thomas, hallo.
Hallo, Klaus Janssen, Kaiser.
Carmen Thomas, Journalistin, Moderatorin, es gibt ein Teil, ein Kapitel in ihrer Zeit, da hat sie sich mit Psychiatrie beschäftigt, und zwar in den 1970er Jahren, intensiv mit dem Zustand der deutschen, aber auch internationaler Psychiatrie. Was war da los damals? Wie war die Stimmung? Was gibt es zu erzählen von damals? Das interessiert mich.
Also zu der Zeit war Psychiatrie ist ungefähr haben wie Pest und Cholera. Also kein Mensch wollte was damit zu tun haben. Jeder schämte sich, wenn er so einen Menschen in der Familie hatte. Es war ein einziges Grauen. Es war ein großes Tabu. Die Landeskrankenhäuser waren verbotene Distrikte, wo keiner hingehen. Alle hatten Angst vor den Jecken und was die Furchtbares machen könnten oder würden. Und es war sehr beeindruckend, auch zu sehen, wie sich das dann in den Kliniken selbst niederschlug. Es war einfach nur grauenhaft. Es war kurz nach KZ sozusagen. Also ich kann ja mal sagen, wie das losgegangen ist. Als Journalistin war ich eingeladen zur Pressekonferenz sämtlicher Landesdirektoren der Krankenhäuser des Landschaftsverbandes, der Landeskrankenhäuser des Landschaftsverbandes Rheinland. Und da war vorher noch eine Führung durch Bettburg-Hau. Das war damals mit 3600 Patienten die größte Irrenanstalt Europas und absolut grauenhaft. Und dann bei dieser Führung sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen, weil da waren Schlafsäle, da waren 50 Betten in einem Raum. Es gab keine Nachttische, weil die sich sonst nachts beklaut hätten. Die mussten ihre Habseligkeiten unter die Decke nehmen. Der Abstand zwischen den Betten war auf Armlänge so ungefähr, ein Hauch mehr. Und der zuständige Psychiater saß in einer gläsernen Kabine und schrieb Gutachten gegen Geld. Mhm. Und am schlimmsten habe ich in Erinnerung die forensische Abteilung. Psychisch kranke Rechtsbrecher waren da wie schlechter als Tiger in so einem Käfig, in einem alten Backsteinbau, der schon so unglaublich hässlich und furchtbar aussah. Dann verrostete Gitterstäbe, eine einzige Matratze und sonst gar nichts und ein Eimer für die Notdurft in der Zelle. Und ich habe immer noch im Kopf diesen Mann, der da an den Stäben rüttelte und sagte, und wenn wir den Mund auch schrie, wenn wir den Mund aufmachen, werden wir für verrückt erklärt. Die Oligophrenen, also die geistig behinderten Patienten, waren in so Sterbehemden verpackt, damit sie möglichst leicht abzuspritzen wären. Und saßen in Gitterbetten, hatten solche, weil sie vor lauter Hospitalismus nur ihren Kopf gegen die Wand hauten, hatten sie solche Helme dazu auf und sahen grauenhaft alle aus. Und es stank in dem Raum. Und dann kam ein großer, sabbernder Oligophrener Josef, kam auf mich zu, um mich zu umarmen. Und ich dachte, oh, wie grauenhaft. Und der Köster war dabei zufällig und sagte, drücken Sie doch einfach mal. Mhm. Und dann habe ich ihn einfach gedrückt und dann hat er mich sowas von angestrahlt. Dieses Strahlen habe ich bis heute nie vergessen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie wenig es braucht, um da auch was anderes reinzuzaubern. Und ich weiß, dass natürlich für das Personal unter den Bedingungen, die kannten nichts anderes, die hatten einen ganz, ganz schweren Job. Ich habe auch ganz viel Respekt vor den Krankenschwestern und Krankenpflegern und den Ärzten, die da arbeiteten. Aber es war einfach furchtbar, nur furchtbar. Und dann habe ich gedacht, da muss ich noch mal mehr hinterher gucken. Und ich habe dann im Laufe von, glaube ich, 5 Jahren, habe ich 68 Kliniken in Deutschland, in Holland, in England und in der UdSSR angeguckt. Und da gab es allerdings was, was ich total faszinierend fand. Das hieß Dispensaire und war nichts anderes als Tageskliniken. Das heißt, die Patienten erschienen morgens und kriegten alle möglichen Therapien, Hydrotherapie, die wurden mit Wasser abgespritzt und Massagen und sowas alles kriegten sie. Es sah auch ziemlich ärmlich aus, weil ganz Russland sah damals, oder die USSR sah ziemlich arm aus. Aber es war trotzdem was anderes, dass mir plötzlich klar wurde, wenn ein psychisch Kranker morgens wie zur Arbeit aus dem Haus geht und abends zurückkommt, dann ist das viel unauffälliger für die Umgebung, als wenn jemand monatelang verschwunden bleibt, dann da jäcker als zuvor rauskommt sozusagen und dann nach so und so viel Zeit wieder da reingeht und die Drehbuchpsychiatrie ein ganzes Leben lang weitergeht, wie das damals an der Tagesordnung war. Und dann habe ich gedacht, so, das ist die Tagesklinik ist eine tolle Idee. Und dann habe ich angefangen, darüber zu recherchieren. In Deutschland gab es sowas noch nicht. Und dann habe ich gedacht, sowas braucht es.
Da muss ja auch der WDR in einer gewissen Weise, Interesse ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber doch ein Interesse daran gehabt haben, da eine seiner, ich sag jetzt mal, Mitarbeiterinnen auch auf so ein Thema anzusetzen. War das so? War da eher?
Nein, das war im Gegenteil so. Meine Kolleginnen und Kollegen waren kaum anders als der Rest der Gesellschaft. Das hieß Elendsjournalismus und war somit das Verachtetste, was man macht. Ah, schon wieder so ein Elendsjournalismus-Thema, furchtbar. Es war eine Kunst, diese Themen im WDR durchzusetzen und bei den Redakteurinnen und Redakteuren da überhaupt eine Chance für einen Sendeplatz zu bekommen. Also das war das Gegenteil davon. Und das heißt, ich habe das ganze Berufsleben über, bin ich so oft erste Frau irgendwo gewesen. Das heißt, ich musste immer gegen irgendwas kämpfen. Und deshalb war ich das auch gewöhnt, mich mit Sachen querzulegen und eben auch solche Themen, die mir dann ein Herzensanliegen wurden, weil das so, so schrecklich war, wie es diesen armen Menschen da ging. Es geht letztlich, und das ist das Schlimme, dass das Gesundheitswesen immer noch ein Wirtschaftsbetrieb ist, wo nicht den Leuten gerecht werden wird, sondern wo denen, die eben daran Geld verdienen. Also ich meine, das ist das Tragische.
Ist das Thema Psychiatrie denn heute noch ein Thema? Du hast gesagt, so gut, du bist jetzt in den aktuellen Sachen natürlich nicht mehr so drin, aber ist das was dich beschäftigt hier und da?
Nein, nicht wirklich. Also ich bin in ganz anderen Feldern unterwegs. Also es hat eine große Bedeutsamkeit noch gehabt. Ich habe ja gerade frisch ein Buch geschrieben über Reaktanz, also über Blindwiderstand. Und da drin kommen auch Erlebnisse, die aus dieser Erfahrung gespeist waren, vor.
Sonja Schlegel, hallo.
Hallo. Ja. Es ging darum, das muss man vielleicht auch noch kurz sagen, quasi für Menschen, die bisher, für Überlebende der NS-Verfolgung, die bisher keine Entschädigung erhalten haben, die zu beraten, was es für Möglichkeiten gibt, aber auch der Politik die Gruppen zurückzumelden, die quasi vergessen worden sind. Ich kann ja mal so ein paar Gruppen aufzählen. Dazu gehörten zum Beispiel die Opfer der NS-Militärjustiz, das heißt, das waren vor allen Dingen eben Deserteure. Dazu gehörten eben die Sinti und Roma, die sehr, sehr oft leer ausgegangen sind und auch immer noch in sehr prekären Situationen lebten. Dazu gehörten die ganzen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Natürlich die Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen verfolgt waren und die fälschlicherweise immer als Halbjuden bezeichnet werden, aber auch sehr, sehr viele jüdische Überlebende, sehr viele Kommunisten. Und das sind so gerade mal so die Gruppen, die mir so einfallen. Und dann eben, dieser Bundesverband war dann eben ein Zusammenschluss von den verschiedenen Interessensvertretungen und Vereinigungen. Und dazu gehörte dann eben auch sehr, sehr interessant und sehr beeindruckend der Verband der Zwangssterilisierten und Euthanasiegeschädigten mit der Vorsitzenden Klara Nowak, die selbst betroffen war. Und das war schon hochinteressant. Die hat aber meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach auch nie darüber gesprochen, so genau, warum ihr das widerfahren ist, ihr persönlich, weil das einfach mit so einem wahnsinnigen Makel behaftet war. Das ist, weil ich psychisch krank gewesen bin.
Das habe ich jetzt aktuell nochmal in einem Buch gelesen. Da war dann so ein Abdruck, wo dann eben aus der psychiatrischen Anstalt damals in Düren Leute eben ausgesondert wurden, Menschen, die halt dann in so ein Zwischenlager kamen, bevor sie dann tatsächlich in die Tötungsanstalten gebracht worden sind. Und dann gab es dann immer so Briefe von dem Direktoren, klinischen Direktor da von Düren an die Angehörigen. Wir haben jetzt ihre Angehörige sowieso verlegt worden. Und zufälligerweise war in diesem Buch da auch was abgedruckt, da waren die Namen weggeschwärzt. Aber wohnhaft wohnen in der Severinstraße 159. Und ich wohne ja hier, du kennst dich ja auch hier gut aus. Ich hatte es richtig getroffen. Ich bin dann also nochmal dahin zu dieser Hausnummer. Ne? Da sieht man natürlich überhaupt nichts. Jetzt soll man auch sehen. Aber ich habe nochmal gemerkt, so wie nah das dann jetzt, wie viele Jahre, 50 Jahre später oder so, einen da nochmal treffen kann.
75. Ne?
Ja.
Du sagst, woran soll man das auch sehen? Und in der Tat ist ja die ganze Südstadt gepflastert mit den Stolpersteinen. Ich habe noch keinen Stolperstein gesehen. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber Stolpersteine für Menschen, die zum Beispiel verfolgt worden sind, weil sie als sogenannte Asoziale, die Gruppe habe ich eben vergessen, weil das ist auch gar keine Gruppe. Ja. Die haben sich nicht als Gruppe gefunden, weil wer bezeichnet sich selber schon als asozial?
Was ist das überhaupt?
Nach 1945 sind die Konzentrationslager befreit worden, aber nicht die Erziehungsheime und nicht die Psychiatrien.
Ja.
Für die ging es eben in einer grausamen Kontinuität oft noch 20, 30 Jahre weiter.
Ja, man kann sagen, wirklich bis in die End-70er oder noch weiter darüber hinaus.
Da, genau, ganz genau. Dass diese Menschen anerkannt werden, weil es wurde auch dann zum Beispiel diese Zwangssterilisierten und Euthanasie-Überlebenden, da wurde immer gesagt, naja, die wären in allen anderen Systemen, gäbe es die auch. Da wären auch Menschen zwangssterilisiert worden und also das hätte nichts mit, das wäre kein typisches NS-Verbrechen gewesen. Ja, Also da mussten die erstmal ganz, ganz lange für kämpfen, quasi zu beweisen, dass da, wo Menschen zwangssterilisiert worden sind, dass das nie in dieser Systematik und in diesem Ausmaß passiert ist, wie in diesen 12 Jahren.
Ja, ja, ja. Ja.
Und die Krankenmorde, dass das wirklich NS-typische Verbrechen waren.
Ja, ja.
Und ich habe so fürchterliche Dinge, die kommen dann eben auch alle, fallen mir dann auch alle wieder ein, wenn ich dann nochmal so drüber nachdenke, dass mir eben eine Frau eben erzählt hat, dass sie eine gehörlose Schwester hatte. Oh, da kommen mir ja nach 30 Jahren noch, die wird mir der Hals eng. Und die eben irgendwann abgeholt worden ist, weil vermutet worden, dass das erblich ist.
Ja.
Und die Mutter ist schreiend diesem Auto hinterhergelaufen, wo das Kind abgeholt worden ist. Und das hat aber das Gehör durch eine Masernerkrankung verloren. Ja.
Ja.
Und dann haben sie eben Jahre erstmal nichts mehr von diesem Kind gehört. Und dann haben sie irgendwie ein Schreiben bekommen, das wäre an einer Lungenentzündung gestorben. Das sowas wurde dann den Eltern, wenn sie überhaupt was gehört haben, wurde sowas dann geschrieben, wenn die Kinder dann eben entweder totgespritzt worden waren oder vergast worden sind.
So.
Mensch, wie ist das denn jetzt, wenn solche traumatisierten Menschen, die ein KZ überlebt haben, wenn die jetzt alt werden und nicht mehr für sich selber sorgen können und die müssen jetzt in Heim, ja, die schon Heime überlebt haben als Kinder und Jugendliche da drin, so traumatisiert wurden. Wie geht das denn? Wie können die denn heute in einem Altersheim leben? Ja,
ja.
So, und da kam eine zweite Orientierung von diesem Bundesverband, dass wir uns da eben umgeguckt haben festgestellt, es gibt tatsächlich Altenheime für jüdische Überlebende, die auf dieses Traumatisierung irgendwie eingehen, die zum Beispiel sagen, wenn bei uns jemand nicht im Bett schlafen will, weil er denkt, da kriegt man ihn schneller, ja, der darf bei uns auch im Sessel schlafen, also solche Dinge. Weil wenn du einmal da einsteigst, dann erlebst du einfach so viel an Ungerechtigkeit. Ich habe heute nochmal wieder Alters abgeklärt und Altersmilde, habe ich nochmal ein anderes Verständnis, dass man so ein riesiges Verbrechen, wenn man das jetzt verwalten muss, ja, dass man dann versucht, so Kategorien zu bilden und zu sagen, oh, das geht ja gar nicht, wir können das ja gar nicht, das ist ja viel zu, das hat ja viel zu große Dimensionen, ja, wir beschränken uns auf diesen Teil, ne?
Ja,
und dann ist das andere dann ein riesiger Flickenteppich geworden, weil man dann quasi jede Ungerechtigkeit, jede Gruppe, die dann irgendwann mal Gehör gefunden hat, und man muss auch sagen, seitdem die 68er eben an Stellen sitzen, wo sie was zu sagen haben, hat sich da auch nochmal wieder was geändert, weil gerade zum Beispiel die Grünen und natürlich auch die Linke und Teile der SPD sind dann zu großen Fürsprecherinnen und Fürsprechern auch geworden und haben das erste Mal auch dann eine Lobby dargestellt.
Ja, ja.
Na? So.
Ich meine, das gibt ja Hoffnung in der Vorstellung, wenn es den ersten Grünen oder die erste grüne Bundeskanzlerin geben wird, was sich da noch für Möglichkeiten auftun werden, ne? Wenn wir das denn jemals erleben sollten.
Ja, in diesem Thema, das ist wirklich sehr, sehr eindeutig gewesen. Da standen die Grünen immer an unserer Seite. Und die sind auch, die Grünen NRW sind auch maßgeblich daran beteiligt, dass es diesen Bundesverband heute noch gibt. Also den gibt es jetzt dann 30 Jahre. Wenn die Pandemie wirklich vorbei ist und der Bundesverband eben wieder seine Erzählcafés machen kann, ja, in der Residenz am Dom. Ganz zentral in Köln kann man also auch mit dem Zug, ist vom Bahnhof nur 5 Minuten fußläufig entfernt, empfehle ich sehr, da mal hinzugehen.
Und ist auch weil öffentlich.
Ist öffentlich. Die Erzählcafés sind so alle 6 Wochen ungefähr und die sind öffentlich.
Hallo Doris, hallo Ulf.
Hallo.
Ihr beide seid Vertreterinnen der Gruppe Psychiatrieerfahrener und werdet eine bisher nicht vorgekommene Perspektive in diesem Podcast einbringen. Nun seid ihr beide ja ist schon in der besonderen Situation, dass ihr sozusagen beide Seiten kennt. Ihr habt ja eben durch diese Ex-In-Ausbildung und Trainerausbildung ja auch selber dann auch einen Job, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, eine Beschäftigung innerhalb psychiatrischer Einrichtungen eingenommen, bekommen. Doris, würdest du noch mal so erklären, ohne jetzt vielleicht genau zu sagen, wo du da bist, aber oder wie viel du davon auch sagen willst, mir ist recht, aber wie deine, wo du jetzt arbeitest und wie die Situation da für dich so ist?
Also ich arbeite seit 2016 in der LVR-Klinik und habe zunächst auf einer offengeführten Station für Psychose-Erfahrene oder vorwiegend psychoseerfahrene Menschen gearbeitet und muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Team auch auf viel Ablehnung gestoßen bin. Ich hatte so das Gefühl, sie wollten, oder sagen wir mal so, denen war diese Haltung oder ja die Haltung eines Psychiatrieerfahrenen sehr fremd im Team. Dass oftmals es Sinn macht, dass wir durch diese Vielstimmigkeit in unserem Team oftmals den Patienten gute Begleitung leisten können.
Hast du da mal so ein Beispiel? Also an welchen Punkten spürst du dann so einen Widerstand?
Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Kollegen manchmal dazu neigen, also sage ich jetzt mal so grob formuliert, ja, wir wissen, was gut ist für die Patienten. Ah, ja. Ja, und da merke ich schon sofort, dann gehe ich immer so mit der Fragestellung hin, aber wie können wir das denn wissen? Also ja, also meine Haltung ist eher immer so, Geduld zu haben, abzuwarten, begleitend zu sein, Geduld dem Patienten zu vermitteln, dem Patienten was zuzutrauen und möglicherweise auch mal, ein Scheitern begleiten oder vielleicht sagen, das darf auch sein.
Ja, naja. Und die Reaktion dann der anderen Kollegin?
Ja, also ich stelle schon fest, dass das viel Sinn hat oder dass die Kollegen auch darüber nachdenken und das auch gerne hören. Mal, wenn wir jetzt nochmal, also wenn man auf die Rolle der Patienten schaut, habe ich ja nochmal eine andere Funktion.
Ja.
Ja, so als die Patienten sind oft überrascht, wenn ich denen so erzähle, ja, ich arbeite hier, weil ich selber Psychiatrieerfahrung habe und mal erkrankt war vor einigen Jahren. Und dann sind die oft sehr überrascht und empfinden das als Hoffnung zu sehen, Mensch, die steht da nach so und so vielen Jahren und macht hier einen guten Job. Ja, und es hilft mir, einen guten Zugang zu den Patienten zu bekommen, wenn ich über meine eigene Erfahrung spreche und die auch benennen kann und auch zur Verfügung stelle.
Ja, ja, ja. Nicht nur dann zu gucken, ja, wie sehen die anderen das, sondern eben selber auch immer wieder in die eigene Position einzubringen. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Rollen in so einem Team dann, oder?
Das finde ich auch, vor allen Dingen, weil man ja auch Rollen zugewiesen kriegt. Also das finde ich auch, weil man ja auch Rollen zugewiesen kriegt von anderen.
Doris?
Und zwar relativ deutlich von den anderen Beteiligten. Ja.
Das finde ich interessant, dass was der Ulf gerade sagt, tatsächlich gibt es Rollenzuschreibungen, Zuweisungen, ne? Das ist tatsächlich wahr. Aber ich habe für mich auch die Feststellung gemacht, wenn ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, was ich zu tun habe für mich, also als mir klar war, wie möchtest du wirken auf der Station? Also immer, ich habe das, ich verstehe meine Arbeit so als Bindeglied zwischen professionell Tätigen und dem Patienten zu wirken. Mhm. Also auch mal so eine Funktion haben, etwas zu übersetzen. Das, ja, ich finde es immer noch, es ist eine große, große Bereicherung. Und ich durfte ja auch seitens des LVR das Projekt in verschiedenen Kliniken begleiten, in der Projektgruppenentwicklung. Also dieses Projekt läuft jetzt in der LVR-Klinik langsam aus. Ich habe aber auch feststellen können, dass in vielen Standorten, sei es in München, Gladbach, Bonn, Düsseldorf, sehr viel Wert darauf gelegt wird, viele Genesungsbegleiter zu implementieren.
Ja. War es dann so, dass, ja, ich glaube, dass ich da so ein, auch so eine Hoffnung vermitteln konnte, weniger dadurch, was ich sagte, sondern dadurch, was ich war, nämlich jemand, der offensichtlich mal krank gewesen ist, weil er darüber gesprochen hat, aber ja, eben sozusagen dann sich doch wieder in die Gesellschaft hat einbinden lassen oder integriert wurde, da kann man viele schöne Worte für finden, aber dass den Angehörigen eben sozusagen vor Augen geführt wurde, ja, das ist nicht nur die Verschlimmerung oder Verselbstständigung von Krisen geben kann, sondern auch deren Lösung.
Aber das ist ja was ja, Beschäftigte, Professionelle, ich komme da immer mehr in Schwierigkeiten, wie ich diese Gruppe eigentlich genau nennen soll. Wie nennt ihr die anderen da, die Fachleute, die Profis? Oder ich meine, ihr seid ja dann auch schon Profis in eben mit dem speziellen Erfahrungshintergrund. Also wie nennt ihr die Kollegen?
Kollegen.
Genau, Kollegen, Mitmenschen.
Ja, prima. Also die anderen Kollegen. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber ja, auf jeden Fall.
Das Interessante ist, ich empfinde dieses, also ich habe dieses hierarchische Denken nicht. Ich bin Teil eines Teams. Das empfinde ich so. Und ich habe da meine Position, die genauso viel wert ist wie die der anderen Kollegen.
Ja, also der Begriff von Profi setzt ja auch irgendwie dann voraus, dass es Profis gibt. Also für mich entsteht dann auch sofort die nicht genannte Gruppe der Amateure. So. Ja, und ja. Als ein Amateur würde ich mich nicht wirklich bezeichnen wollen. Ja, weil ich zumindest über meine eigenen Lebenskrisen und vielleicht auch über das Störungsbild, was man dazu geordnet hat, eigentlich schon recht viel weiß.
Interessant, Amateure. Das ist mein Wunsch an der Stelle.
Für mich wäre es ganz klar, die weitere Umsetzung von dem, was angedacht war und auch ein wenig verwirklicht wurde, nämlich hin zu mehr ambulant und noch viel weiter weg von stationärer Behandlung tatsächlich. Mhm. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Ja. Und vor allen Dingen damit einhergehend eben auch eine ganz andere Mittelvergabe im psychiatrischen Bereich zwischen stationärem Bereich, dem der Großteil der Mittel zugeschanzt wird, und der Gemeindepsychiatrie, die sich da oder den sozialpsychiatrischen Diensten, also alles, was mit ambulanter Betreuung zu tun hat, die ja im Verhältnis doch sehr knapp gehalten sind.
Ich bin vor allen Dingen auch immer noch mehr für Partizipation der Erfahrenen in den Psychiatrien. Ich wünsche mir mehr Selbstbestimmtheit für die Patienten, also dass sie mehr noch ihren gehört werden und ihre Forderungen durchsetzen können, auch wenn sie keinen Fürsprecher auf der Station haben, also sprich einen Genesungsbegleiter. Und dieses Thema Ambulantisierung finde ich auch extrem wichtig, auch, sage ich mal, aus dem stationären Bereich heraus würde ich mir wünschen, dass wir mehr die Patienten auf dem Weg nach Hause begleiten.
Heute freue ich mich ganz besonders, Klaus Marscher zu begrüßen.
Ich habe nämlich als Student in einem Wachsaal der Uniklinik Nachtdienst gemacht. Es wurde damals gut bezahlt, war ein begehrter Job. Und da bin ich das erste Mal so ganz massiv mit Verrücktheit konfrontiert worden. Also nicht der alltäglichen Verrücktheit, sondern Menschen, die man als verrückt bezeichnet. Er hat mich wirklich beeindruckt, dass ich da einen jungen Mann traf, den ich aus der Kneipe kannte. In der Kneipe war er so das, was man heute sagen würde, ein Verschwörungstheoretiker, der war so elektronikaffin. Und das fanden wir immer ganz anregend und lustig und manchmal auch sehr richtig, was er sagte. Und dann traf ich ihn plötzlich als Patient in dieser Wachstation an. Aber die Urbevölkerung, sage ich mal, der Mülheimer, da war ich wirklich immer interessiert. Sehr, sehr fasziniert. Ganz selbstbewusste, emanzipierte, manchmal gewerkschaftlich organisierte alte Menschen. Ne? Also das kann man sagen, vielleicht auch zu deiner möglichen weiter nächsten Frage. Wir hatten da auch nie große Schwierigkeiten. Wir hatten keinen Gegenwind aus der Bevölkerung. Ich finde einfach, es ist so eine gewisse, sagen wir mal, soziale Situation schweißt doch manchmal eher zusammen. Weil ein SPZ kann gar kein Ghetto sein. Weil der Lebensmittelpunkt ist die eigene Wohnung. Der Lebensmittelpunkt des Menschen ist die eigene Wohnung. So, das ist erstmal wichtig. Und die Kontakte, Begegnungen, ne, sind die Nachbarn, ist der Kaufmann, ist, was weiß ich, das Bütchen oder die Volkshochschule oder was auch immer. Ne? Also das erstmal vorweg. Mein Auftrag war, das Gemeinwesen für die Belange psychisch kranker Menschen zu entwickeln. Ne? Und dazu gehört so viel. Ja. Ne? Dazu gehört zum Beispiel Entstigmatisierung. Natürlich, du fragtest nach den Berührungsängsten anfänglich. Ich bin wirklich durch alle Kirchengemeinden getingelt zum Anfang und habe etwas zu sozialpsychiatrischen, zu Krankheiten, zu psychischen Krankheiten erzählt und natürlich zu den Hilfsmöglichkeiten. Ne? Da merkt man natürlich die Berührungsängste. Ne? Da kommen so Fragen, wie das ein Pfarrer sagt, der Herr Marschall, der kommt heute doch mit einem, wie soll ich sagen, eher unappetitlichen Thema. Ja, und du merkst schon, dann zucken die Menschen schon zusammen und dann outet sich plötzlich jemand. Ja, also das würde ich nur sagen, das ist die Aufgabe der Koordination. Auch die Entwicklung von Begegnungen. Ne? Also dazu gehören ja nicht nur Sommerfeste, dazu gehören Lesungen, Vorträge organisieren von Vorträgen. Und. Das ist so ein breites Feld. Also so viel kannst du gar nicht arbeiten, wie du da machen könntest und müsstest.
Noch ein Satz dazu. Wie hast du das immer erlebt, wie in deinem Freundes-, Bekanntenkreis? Ich habe da hier und da ja auch schon mal was dazu gesagt, aber ich würde es noch mal gerne von dir hören, dass du in der Psychiatrie arbeitest.
Sag mal so, meine Eltern waren froh, dass ich überhaupt auf Schiene kam. Und bei den anderen habe ich eher so eine gewisse Wertschätzung erfahren. Dann wurde schon mal gesagt, das ist so eine schwere Arbeit, die könnte ich aber nicht machen. Und nun muss ich dazu sagen, dass ich früher viel gejobbt habe und schon mitbekommen habe, wie hart Arbeitswelt sein kann. Also da so gesehen fand ich das schon eine sehr, sehr privilegierte Situation und wie gesagt eher Wertschätzung als so Misstrauen oder Entwertung. 25 Millionen, das war mein aktueller Beitrag heute. Nein, der bekommt 25 Millionen, das ist doch verrückt.
Ja, klar.
Würde jeder Verrückte sagen, das ist doch verrückt, das ist doch nicht normal. Und es ist nicht normal.
Ja, ist auch nicht. Das ist Volkmar Aderholt. Hallo Volkmar.
Hallo. Ich habe Pädagogik studiert, ich war immer ein Veränderer, schon in der Schule. So schräge Leute da in diesem ziemlich alkoholisierten Bremerhaven, die aber irgendwie zusammenhielten, weil sie da irgendwie alle so angespült waren. Ich habe am Deich gelebt, hinter der Doppelschleuse und so. Also absurd. Und kam eigentlich sehr behütet und Berlin und meine Peer Group und meine WG in Heidelberg und so und war plötzlich einsam. Und dann, naja, und in dieser Psychiatrie habe ich dann irgendwie sehr wohl, also diese auf Beziehungsebene mit sehr viel Intuition arbeitende Anne Rose kennengelernt. Eigentlich auch ein sehr engagiertes Team, aber auch die ganze Dusseligkeit der Psychiatrie irgendwie.
Dusseligkeit meinst du so?
Ja, so, also ich, was ich, also diese, es war von Anfang an eine wahnsinnige Pillenskepsis. Aha. In mir. Da ist eine unglaubliche Lebendigkeit, die sich irgendwie ausdrückt und die aber so wenig Sinn macht, die unverstanden ist, aber sowas wie Aufbegehren, Aufruhr, Durchbruch. Und wenn die mir die entlassen, sind sie in Wracks. Mhm. Und dann sind sie abgepackt und zittern und schieben sich durch die Gänge und dann hat man noch mal ein Angehörigengespräch und dann und dann gucken die einen so ganz komisch an und sagen, das war jetzt die Behandlung? So, ne? Also so, ach so, ja. So. Und da wusste ich natürlich, da ist was falsch. Da lernte ich dann eben Soteria kennen und später Lauren Mosher und bin dann auch dahin gefahren, habe mich mit ihm angefreundet und meine erste große Mentorenspur, also nachhaltig sozusagen, der Zeit war Lauren Mosher. Auch ein Rebell, mit der auch sehr kluger Typ, der mir natürlich weit überlegen war und von dem ich sehr viel gelernt habe, der so ganz, also irgendwie schräger, aufsässiger, kluger, widerständiger Typ war, der aber auch in seinem Leben irgendwie gescheitert ist, mehr oder weniger mit diesem Modell. Und wir haben ihn immer nach Deutschland eingeladen und so kennengelernt und wir haben auch viele Sachen zusammen gemacht und ich habe ihn am Ende noch in Berlin in den Tod begleitet mit seiner Frau. Also eine sehr, sehr prägende Erfahrung, die also diese Skepsis, so, was es so braucht, was ist heilsame Kontexte, Soteria, Psychosebegleitung, verstehen wollen, Komplexität nicht wegdrücken, immer im Rätseln und mitgehen bleiben. Das war so, ich bin, glaube ich, sehr geprägt davon, dass meine Eltern im Faschismus verwickelt waren. Also nicht an der ganz oberen Ecke, aber immer sehr undurchsichtig, mein Vater in der Waffen-SS. Also dieses Gefühl, eine gute Welt schaffen zu müssen, also sowas wie Wiedergutmachung, also ein Deputat für das Richtige tun. Wir sind ja auf dieser Spur der Systemveränderung, ne?
Ja.
Der Möglichkeiten einer Innovation in der Psychiatrie und das, was Politik dazu leisten könnte und die Risiken, die da drin bestehen und wo die Kraft für so eine Bewegung herkommt. Und das eine ist, dass ich glaube, von der Bevölkerung her und auch von der Psychiatrie her es ja wirklich eine Zwei- oder Drei-Klassen-Psychiatrie gibt. Eine Psychiatrie, die auf Akutstationen ist, die in der geschlossenen, die in diese Erregung gehen und die sind bedrohlich für Bevölkerung. Die will man im Grunde auch nicht integrieren. Da werden dann die Bevölkerung hier so fragen, wir sagen, nee, also das. Ja, und dann sollen die mal regelmäßig ihre Tabletten nehmen und keine Experimente und so. Ne? Also da, glaube ich, hast du eine ziemlich sozial exklusive Position. Und die finde ich von der EU, also Europäischen Union, am meisten betrieben wird, ist die Menschenrechtsfrage, der wir ja auch verpflichtet sind. Also es geht jetzt nicht so sehr um skandalträchtige Bilder, sondern um die Sicherung von Menschenrechten für jeden. Mindestens zwei Spuren. Also wir können ja oft nur in A oder B denken. Also man müsste ja A, B, C, D, E denken. Aber nochmal zwei grobe Vektoren. Das eine ist schon, dieses gehirnfokussierte Paradigma weiter zu ziselieren. In Richtung, also noch haben wir keine neuen Pillen, aber vielleicht gibt es neue. Oder vielleicht gibt es auch jetzt gerade die Hirnstimulation oder bei so ein Magnetfeld dabei, Stimmen an Kopf und also tiefe Hirnstimulation und die andere heißt, glaube ich, Oberschlecht. Also so, das sind so fokussierte quasi Elektro, also Stromanwendungen und so. Sowas, also Eingriff ins Gehirn auf unterschiedliche Weise, mit der Digitalisierung natürlich auch, vielleicht auch jetzt diese ganze virtuelle Geschichte, Avatar und so. Ne? Also das, diese ganze, also das, was die Moderne ausmacht, also auch im Bereich der Digitalisierung und der Pharmakologisierung und so, dass das weiter verfeinert und genutzt wird. Ne? Und wir in diese Welt, also auch Psychiatrie, über diese Innovationen weiter bedient oder beglückt oder auch verbessert wird, das wissen wir ja nicht und so. Und die andere ist eben doch, es ist so ein bisschen wie in dieser ökologischen Bewegung, ne? Also verlassen wir uns auf die technologischen Entwicklungen oder müssen wir auch zurück in alte Werte und also die Lebensbedingungen für Natur zu schaffen, dass die sich erholen kann. Oder das würde für die Psychiatrie bedeuten, dass wir in der Psychiatrie, dass Psychiatrie und menschliche existenzielle Krisen, zu der die Psychiatrie für mich dazugehört, nicht Gehirnerkrankungen, sondern menschliche existenzielle Krisen, dass die immer eine Antwort auf Beziehungsebene, eine relationale Antwort, eine Antwort braucht, in der heilsame Kontexte erforderlich sind, ein bisschen so wie Back to the Roots, dass es immer etwas archaisch, ursprünglich Menschliches hat, dass der Mensch eigentlich nur am Menschen, am guten Menschen gesunden kann, ne? Vielleicht mit kleinen Zusätzen, aber dass wir eigentlich immer so in dieser Ursprünglichkeit bleiben. Und das ist ja letztlich, also der offene Dialog ist ja so ein bisschen diese Ursprünglichkeit des Sprechens und des Mitseins und des Mitgefühls so zu gestalten, dass es wirksam wird. Und das weiß ich nicht. Also gehen wir in diese dritte Moderne oder gehen wir in diese, bleiben wir, finden wir zurück aus nicht gesundheitstauglichen Strukturen in gesundheitsförderlichen Kontexte, die wir dann auch
in der Psychiatrie zu Gast.
Ja, was hat mich dazu gebracht? Ich habe ja seit Anfang 2000 habe ich bei der Aktion Psychisch Kranke in einem Projekt gearbeitet, wo es um die berufliche Rehabilitation für psychisch kranke Menschen ging. Bin darüber zum Thema Arbeit gekommen und 2 Jahre später dann bei der Fachberatung für Arbeits- und Firmenprojekte eingestiegen. Und diese FAF GmbH ist eine gemeinnützige GmbH, die bearbeitet ja nun das Thema Arbeit, nicht nur für psychisch kranke Menschen, sondern für Menschen mit Behinderung. Die beraten eben die Inklusionsbetriebe, früher hießen sie Integrationsbetriebe. Und sie haben auch und sind eigentlich aus dem Bereich von der sogenannten Selbsthilfe- und Zuverdienstfirmen ist die FAF entstanden. Integrations- oder Inklusionsbetriebe, so heißen sie heute, geben normale Arbeitsverträge. Sie sind Teil des allgemeinen Arbeitsmarktes. Der einzige Unterschied ist, sie haben einen Anteil von 25-50% Menschen mit Behinderung. Aber sie arbeiten unter ganz normalen Arbeitsmarktbedingungen. Naja, erstmal das Problem ist, je nachdem, in welcher Region Deutschlands ich lebe, habe ich vielleicht ein Zuverdienstprojekt, was in meiner Gegend sich anbietet oder nicht. In den größeren Städten wie hier in Köln oder in Bremen, in Berlin, da gibt es Zuverdienstmöglichkeiten. Also Secondhand-Läden gibt es im Bereich Zuverdienst, es gibt Cafés im Bereich Zuverdienst, es gibt Gartenlandschaft, zwar in Bremen ein recht bekanntes Projekt, das so einen Biogarten hat und Hopfen anbaut. Also es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen so Zuverdienstprojekte Arbeit anbieten und da muss man dann halt gucken, ob die Arbeit, die dort angeboten wird, auch zu einem passt. Und auch da gibt es schon Untersuchungen, die beweisen, dass Menschen, die sagen wir mal, so eine Art der Beschäftigung durchführen, wo sie einerseits Tagesstruktur bekommen, Wertschätzung bekommen, Rückmeldung bekommen, Kontakt zu anderen Menschen bekommen, dass das etwas ist, was aufbaut. Und es gibt auch immer wieder Einzelfälle, wo Menschen aus dem Zuverdienstbereich sich so weit stabilisieren und wieder sich so weit stärken können, dass sie irgendwann dann auch wieder doch noch einen Schritt näher an den allgemeinen Arbeitsmarkt und vielleicht auch wieder eine Teilzeitbeschäftigung bekommen. Ah ja, okay. Mehr-zuverdienst.de
Das ist die Internetadresse und da findet man auch Beispiele dafür. Die ja psychisch krank und chronisch psychisch krank sind, in den Fokus nimmt, dann ist dieses Angebot der niedrigfälligen Beschäftigung mit entsprechender Bezahlung und all den Dingen, die ich genannt habe, eines der wichtigsten, was das Thema Arbeit und Beschäftigung angeht. Es gibt ja noch andere Bereiche. Aus meiner Sicht mit die größte Lücke in diesem Bereich. Alles andere ist relativ gut geregelt, auch gesetzlich verankert inzwischen. Auch ein Café und der Geschäftsführer von diesem Café, da sind halt Menschen, die chronisch psychisch krank sind und es in diesem Café läuft manches nicht so wie in einem normalen Café. Und der Geschäftsführer sagt, das ist inklusiv. Die Leute, die Kunden, die hier hinkommen, die müssen sich einfach damit auseinandersetzen, dass manches etwas langsamer geht und dass mal in einer Kaffeetasse auch mal ein bisschen Kaffee vielleicht verschüttet ist. Die Beschäftigten werden darauf natürlich auch hingewiesen und werden darum dahingehend geschult und auch angeleitet, dass sie darauf achten und dann das auch sauber machen. Also der Kunde wird freundlich bedient und fürsorglich behandelt, aber manches läuft halt auch anders als in anderen Betrieben. Auch das ist inklusiv, dass sich die Gesellschaft an bestimmte andere Dinge gewöhnen muss.
Inklusion ist keine Einbahnstraße, ne?
Genau.
Das war ja jetzt heute dein erster Auftritt sozusagen hier in dem Podcast. Und kannst du noch was dazu sagen? Wie war das für dich bisher? Ja, ich meine natürlich als Künstler.
Ja, ich war natürlich schon ein bisschen nervös angesichts der Tatsache, dass wir jetzt in die Radiowelt mit unseren Beiträgen gehen. Ich bin natürlich gespannt auf die Rückmeldung des Publikums, auf Autogrammwünsche und
ja, sag mal, jetzt haben wir alle unsere Hörgeräte angeschaltet. Jetzt kommen wir los.
Ich muss gleich erstmal Alkohol haben.
Ja, okay. Also läuft perfekt, ne?
Ja. Bevor wir jetzt anfangen, ne?
Gudrun Tönnes. Hallo Gudrun.
Hallo Klaus.
Jo.
Also ich habe erstmal bin ich da raus, indem ich aus der Klinik raus und dann habe ich mich auf Drängen meiner Familie ambulant behandeln lassen und das fand ich auch erstmal okay. Die haben sich auf Medikamente absetzen und so reduzieren einladen lassen. Aber ich habe dann irgendwann so eine Unruhe bekommen. Ich habe auch immer gemerkt, bestimmte Medikamente, die wirken dann, bestimmte nicht. Und das ist nicht jedes Medikament, um das andere zu ersetzen. Ich habe jahrelang so eine Selbstbeobachtung verhalten. Ist das jetzt noch in Ordnung? Ist das jetzt schon irgendwie drüber? Ist das, und da bin ich ganz froh, dass ich fast so, ja, ich würde sagen, fast 20 Jahre recht selbstverständlich lebe und auch emotional bin. Ne? Auch schräge Sachen sage. Und ja, ich denke, klar. Jetzt liefere ich mich alle ein. Und mich macht das schon froh, dass ich eine sehr praktische Grundlage einfach habe für das, was ich heute tue. Ne? Für die Ausbildung zum Genesungsbegleiter habe ich einfach eine praktische Grundlage, weil viele dieser Themen, die sind bei mir, dann kannst du dir vorstellen, wie du nachhaltig immer wieder dieses Empowerment, immer wieder diesen Glauben an Genesung, immer wieder und natürlich auch in der Zeit immer all das tust, was geht. Dann hast du dann eine sehr praktische, sehr von innen herausgearbeitete Grundlage, um die richtigen Fragen zu stellen und das auch so zu vermitteln. Und da war ich von überzeugt, sonst hätte ich mich auch so lange nicht gehalten. Ja, und dann war ich dann Ergotherapeutin und dann habe ich mich beworben und war ein halbes Jahr in der Klinik, wo ich selber Arbeitstraining bekommen habe. In einem 10-Jahres-Projekt steht, dass ich Ex-In am Anfang, wie man heute sagen würde, virulent verbreitet hat. Ja, also ich war eine von denen, die das virulent verbreitet hat. Und auch ohne Wenn und Aber und immer wieder auch dran geblieben ist, dann wieder ein Netzwerk zu schaffen, wieder Stellen zu hinterfragen, wieder Praktiken stellen. Wir haben ja bei Null angefangen in NRW.
Heute haben wir mal wieder eine Gesprächsgästin, habe ich jetzt gehört, sagt man schon mal. Und zwar ist heute Maria Spahn hier. Maria Spahn ist Psychiaterin und Selbstverteidigungstrainerin.
Schön, dass ich da bei bin hier bei deinem tollen Podcast.
Schön.
Und ich habe jetzt nochmal gerechnet, wir kennen uns jetzt nicht 45 Jahre, wie es im Titel bei dir heißt, sondern 44 Jahre.
44 Jahre, Mann.
Also du bist 45 Jahre in der Psychiatrie seit und ich dann ein Jahr später.
Ja, schon beeindruckende dann, Zeit, ne?
Ja. Tatsächlich ist es jetzt auch genau, ich habe am 1. November oder am 2. November 1977 angefangen in der Landeskrankenhaus, hieß das noch Düren. Und so eine Erinnerung ist, dass wir damals einen Eid auf die Verfassung ablegen mussten bei unserem ersten Arbeitstag.
Öffentlicher Dienst, ne, war das so?
Öffentlicher Dienst, Berufsverbote. Das war ja die heiße Zeit der RAF. Und dann kam ich 73 nach Köln, also nach 2 Jahren. Da haben sich die Studentinnen und Studenten noch gesiezt in Köln. Also es war ein ganz großer Unterschied zwischen Frankfurt und Köln. Das war damals spannend.
In Frankfurt schon nicht mehr?
Nee. In Frankfurt war totale Aufruhr. War keine Vorstellung. Ich hatte die Einstellungsuntersuchung bei so einem alten Psychiater oder Arzt oder was der war. Und er fragte mich als allererstes, sind Sie Dopamin oder Serotonin?
Oh.
Und ich wusste überhaupt nicht, was der meint. Das waren ja damals die Hypothesen für die psychischen Krankheiten, Schizophrenie, was auch immer, Serotonin oder Dopamin. Ich dachte dann irgendwie, ich fange gerade erst an oder so. Nee, ich hatte keine Angst, ich war 25. Also ich erinnere mich zum Glück in beiden ersten Akutaufnahmestationen Arztkollegen gehabt zu haben, in diesem Zweierteam, die sehr nett waren und mit denen, die ich auch fragen konnte zum Beispiel. Also da war ich ganz gut aufgehoben, sagen wir mal. Und dann fing ja in Düren diese ganze Bewegung an, dass sehr kritische Angriffe von außen gegen die Klinik kamen, vom SSK in Köln, Sozialistische Selbsthilfe Köln, die ja ganz konkret dort Patienten, Patientinnen besucht haben und äußerst kritische Veröffentlichungen gemacht haben und so weiter. Und dass ich dann, wir mit einigen anderen Kollegen, verschiedene Berufsgruppen auch von innen heraus versucht haben zu sagen, die Verhältnisse hier sind nicht gut. Also hier kann man nicht gut behandeln.
Ja.
Ich sag mal ein Stichwort, die Station ist überfüllt. Die Patientinnen liegen mit Betten auf dem Gang. Wir müssen auch zu sagen als Ärztin, wir müssen Medikamente geben oder spritzen zur Beruhigung, weil wir auf der Station nichts anderes machen können. Das war so meine Aufgebrachtheit. Das, wie ich eben schon sagte, moralische Verletzung. Man kann das doch so nicht machen. So können wir das nicht machen. Und da gab es dann verschiedene Aktivitäten, um das mal nach oben zu tragen. Ist ja so ein bisschen bekannt, diese Arbeitsgruppe in der Klinik, die dann bis hinführte zum Aufnahmestopp in Düren.
Ja, ja.
Das Aufnahmestopp als Instrument hat sich ja sehr konkret an dieser Menge der Aufnahmen und Überfüllung der Aufnahmestationen aufgehängt.
Ja.
Da habe ich sehr mitgemacht natürlich und war dann auch oft Aufnahmeärztin. Und ich habe dann nach den beiden Stationen war ich definitiv dann Aufnahmeärztin.
Ah, ja.
Das gab es ja vorher nicht.
Ja,
vorher
ja.
Hatte man nur Dienst, so nebenbei. Und dann wurde das, war auch eigentlich eine gute Entwicklung, wurde so ausgeweitet, dass in der Aufnahmesituation wirklich auch ein Arzt und eine Ärztin oder teilweise dort wirklich eingesetzt waren.
Ah ja.
So ein, das heißt, dass man viel mehr Zeit hatte, sich mit der konkreten Aufnahme zu beschäftigen.
Ja, ja, ja.
Was ist eigentlich passiert? Ist das wirklich nötig? Wo könnte es sonst noch Hilfe geben? Und Aufnahmestopp hieß ja auch, es sollten keine Patienten, Patientinnen mehr akut aufgenommen werden.
Also, aber auch nicht alle nicht auch, aber so viel wie möglich
so
nicht aufgenommen.
So viel wie möglich nicht auf, so wenig wie möglich aufgenommen
so
werden.
Wenig,
und so viel wie möglich versucht werden, in diesem Vorfeld, in diesem Umfeld andere Lösungen zu finden. Und überhaupt genau zu untersuchen, warum muss denn jetzt überhaupt eine Aufnahme sein?
Ja,
aus dieser Not heraus aber. Ne?
Aber du bist ja dann noch was geworden, sozusagen.
Ich bin noch was geworden, was ganz anderes.
Und hast dann gesagt.
Ich war jedenfalls nachträglich sehr froh, dass ich diese Prüfung doch noch gemacht hatte und den Titel hatte. Ja.
Ja,
es war gut gemacht. Es ging ja auch um die Idee, auch Psychose hat was, wo man was verstehen kann. Und nicht nur Serotonin, Noradrenalin im Gehirn. Ne? Hatte man gerade entdeckt, dass es da die Überträgerstoffe gibt und das zählte auf einmal für alles. Sondern es gab ja die andere große Richtung, die sagte, auch da wird gesprochen, auch in der Psychose wird gesprochen. Also wird von den Patientinnen und Patienten aus, wird was mitgeteilt. Und wir können vielleicht die sein, die irgendwo was verstehen auch. Also die nicht nur wirres Zeug, sondern die sagen, ah, da ist das und das passiert vorher oder da kommen die her. Das sind die Bruchstücke, was hier erzählt wird. Also was verstehbar ein Stück weit auch zu machen. Das ist nicht die ganze Hilfe, aber es ist nicht einfach nur alles unverständlich. So, und ich glaube, das habe ich sehr mitgebracht. Ja, und dann, aber erstaunlicherweise für das Neue, was mir dann begegnet ist, auch 86, eigentlich ein paar Monate später, wenn ich da zurückgucke, habe ich, ich würde mal sagen, in der persönlichen Krisenzeit, habe ich einen kleinen Schnipsel gefunden in der Stadtrevue, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Und da habe ich direkt gedacht, ach, das mache ich, da gehe ich hin. Oder geht darum, zu verstehen, wie passieren eigentlich Übergriffe? Wie kann ich das erkennen? Was sind die Situationen? Was sind die Verhältnisse? Also Aufklärung auch. Mhm. Ne? Also vielleicht nochmal so, wie wichtig uns damals war, überhaupt Informationen zu diesen Themen zu bekommen. Ne? Und es gibt ja, also heute ist ja, wie du sagst, das Thema Trauma und so weiter, Traumafolgen ist ja so ein bisschen in aller Munde und wird schon jetzt irgendwie in Manualen abgehandelt und Fragebögen und ist ja schon sehr instrumentalisiert auch. Ne? Muss auch ein kleines Fragezeichen dahinter machen, wie gut das eigentlich sich entwickelt. Aber es ist nochmal spannend zurückzuverfolgen, wie diese ersten öffentlichen Debatten zum Thema Gewalt überhaupt entstanden sind. Das ist nämlich, ist ja, man denkt ja, war das früher kein Thema? Und es kommt jetzt, und die letzte Welle, wo das Thema wurde, kommt aus der Antikriegsbewegung. Also dass speziell in den USA während des Vietnamkriegs die Veteranen aufgestanden sind, die ja zum Teil diese schwersten Kriegsfolgen, Traumafolgen erlebt hatten und da weiter jahrelang drinsteckten. Und die haben sich zusammengetan. Also die sind nicht im medizinischen System aufgefangen worden oder in der Psychiatrie, sondern die haben Gruppen gebildet, Antikriegsveteranengruppen. Ja. In den Kursen wird auch gerannt und getanzt und auch ältere Frauen finden sich zum auf einmal boxend und tanzend wieder und wundern sich über sich selber. Mhm. Also Musik hat einen riesen Effekt, weil sich mit diesen schweren Themen zu beschäftigen, braucht ja immer noch einen anderen Part.
Erstmal hallo Johanna.
Hallo.
Johanna wird besonders die Perspektive einer Angehörigen, eines Menschen mit psychischen Erkrankungen, möchte sie euch, liebe Hörerinnen und Hörer, näher bringen. Sie schaut also aus dem Blickwinkel als Tochter auf die Ereignisse in ihrem Leben.
Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, wurde mein Vater das erste Mal zwangseingewiesen in einer Psychiatrie, in einer geschlossenen Psychiatrie. Und dort wurde ihm die Diagnose zugeteilt, dass er an einer Psychose leidet im Sinne einer paranoiden Schizophrenie. Total, ja, ich habe eine ganz extreme Mutterrolle. Also einmal für meine Schwester auch übernommen und aber eben auch für meinen eigenen Vater eigentlich. Also auf der anderen Seite quasi mitbekommen haben, dass wir darüber reden dürfen, dass wir Wünsche und Bedürfnisse äußern dürfen, dass wir Ängste und Fragen und alles immer ansprechen dürfen, die uns so auf der Seele brennen. Und das hat auf jeden Fall natürlich viel gerettet. Also dass das nie hieß, wir dürfen nie darüber sprechen, was mit unserem Vater ist oder so, sondern im Gegenteil, also es wurde viel kommuniziert und viel offengelegt.
Ja,
genau. Ein Problem des ganzen Systems quasi, also das setzt halt schon an, quasi eigentlich in dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel eine Zwangseinweisung stattfindet, dass eigentlich ein sozialpsychiatrischer Dienst, also der heißt ja nicht umsonst sozialpsychiatrischer Dienst, sagen müsste, okay, dieser Mensch hat Kinder, das heißt, wir schicken da vielleicht mal einen SozialarbeiterInnen vom Jugendamt hin und gucken einfach mal, wie geht's denen gerade oder also irgendwas in die Richtung oder irgendwie einen Kinderpsychologen oder wen auch immer, der einfach mal die Lage so ein bisschen abcheckt.
Ja, ja,
so, das wäre ja schon ein Anfang und das Gleiche natürlich für Klinikaufenthalte. Also meiner Erfahrung leider, und damit möchte ich natürlich jetzt keine PsychiaterInnen im Allgemeinen angreifen, ist aber, dass das die allerblindesten sind. Also leider muss ich ehrlich sagen, dass auch die Workshops, die ich so gegeben habe, die wären auch zum Beispiel für ÄrztInnen offen gewesen. Es kam aber keiner. Wo ich denke, also da saßen dann irgendwie 120 Sozialarbeitende vor mir und nicht ein Arzt. Und das also halte ich dann auch nicht mehr ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt für einen Zufall. Also dass da scheinbar auch so ein Desinteresse irgendwie für eine...
Ja, oder so eine Haltung, ich weiß das
genau,
schon.
Genau, also beziehungsweise irgendwie vielleicht auch eine fehlende Kritikoffenheit oder wie man das auch immer nennen möchte irgendwie. Und klar, es ist natürlich auch schwer, sich einzugestehen, dass man da Fehler macht und auch in der Vergangenheit gemacht hat, so wenn man das dann hört. Aber ja, also ne, das wären so Sachen, die ich mir natürlich irgendwie wünschen würde und wo ich halt mein Engagement schon relativ gezielt drauf Ansätze.
Ja, ja.
Meiner Meinung nach in keiner Relation dazu steht, was dann in dem Zeitpunkt bei mir zu Hause zum Teil los war. Also, dass es darum ging, dass mein Vater mal wieder verschwunden war, dass er wieder eingewiesen wurde, dass ich eben in emotionalen Schräglagen war, dass ich Angst hatte um Leben und Tod, wirklich. Und da wurde von mir das halt verlangt. Das heißt, da habe ich eine ganz klare Stigmatisierung erlebt, weil ich als faul oder unwillentlich oder was auch immer dargestellt wurde, obwohl es halt das Gegenteil der Fall war, nur ich schlichtweg nicht konnte. Also es ist einfach, jedes Kind eines psychisch Erkrankten kann sich an das erste Mal in der Psychiatrie erinnern. Also da würde ich, glaube ich, drauf schwören, wenn es nicht verdrängt wurde. So. Also meine Schwester ist, ich habe mal irgendwann den schönen Vergleich gehabt, also ich weiß auch, dass wir wirklich, seit sie auf der Welt ist, ist sie meine Welt.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute versuche ich euch ganz und gar Weihnachtliches zu präsentieren und garantiert, es wird, wen wird's wundern, auch hauptsächlich am musikalischen Teil liegen. Und hätten wir nicht den Musikmacher dieses Podcasts, Bernd Nickbur, dabei, wüsste ich nicht, wie mir eine weihnachtliche, aber nicht ganz kitschige Episode gelingen könnte. Hallo Bernd. Oder was sagst du dazu?
Ja, Klaus, ich hoffe, es ist nicht allzu kitschig, wobei ein bisschen Kitsch finde ich manchmal auch ganz nett.
Ist wahr.
Klaus und alle, die uns zuhören. Letztes Mal hatte ich ja schon angekündigt, heute könnte es eventuell weihnachtlich werden, was kein großes Wunder ist, ein paar Tage vor dem Fest. Also wird es jetzt weihnachtlich. Aus dem Radio hört man ständig Weihnachtslieder. Ich habe sogar das Gefühl, dieses Jahr werden mehr gespielt als noch vor ein paar Jahren. Im Rock- und Pop-Bereich haben jede Menge Künstler über die Jahre unzählige Stücke veröffentlicht, die sich auf das Weihnachtsfest beziehen. Und die hört man noch ständig. Zum Beispiel Bing Crosby, White Christmas, Nat King Cole in den 50er Jahren mit The Christmas Song. Elvis Presley veröffentlichte sogar mehrere Alben mit Christmas Songs und in den 60ern brachte dann Phil Spector sein legendäres Christmas Album heraus. Die Beatles verschickten ihre ebenfalls legendären Christmas Records an ihre Fanclubs. In den 70er Jahren kam ein Riesenhit von Slade, Merry Christmas Everybody. The Wizard wünschte, I wish it could be Christmas every day. John Lennon und Yoko Ono sangen Happy Christmas, War is over. Und David Bowie nahm mit Bing Crosby Peace on Earth und Little Drummer Boy auf. Selbst die Punkband The Boys nahm unter dem Namen Jobs, Boys rückwärts, eine Weihnachtsplatte auf. Mit punkigen Versionen klassischer Christmas Songs. The Pogues und Kirsty MacColl veröffentlichten das großartige Fairy Tale of New York. Wham brachten Last Christmas auf den Markt, auch ein Song, dem man kaum entgehen kann. Ebenso wie Mariah Carey's All I Want for Christmas. Bei Snoop Dogg hieß es Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. Tyler, the Creator, besang eine Big Bag. Okay, das soll reichen. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Irgendwann bei meiner Suche nach den passenden Songs für heute hörte ich Syd Barrett singen Sitting on a Unicorn. Und ich hatte das Gefühl, mir schwirrten nur noch Einhörner um und durch den Kopf. Die gelten nämlich dieses Jahr in jedweder Form als der Renner auf dem Geschenkemarkt, habe ich mir sagen lassen. Mir ist dann eine Platte eingefallen, die ich früher sehr häufig, aber lange Zeit nicht mehr gehört habe. Tom Waits' Blue Valentine. Bei einigen Tracks auf dieser Platte gibt es einen Bezug zu Weihnachten. Ausgewählt habe ich den Song Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Auf dieser Weihnachtskarte schildert die Absenderin, einem gewissen Charlie, ihre derzeitige Lebenssituation. Sie ist schwanger, lebt über einem Sexshop mit einem Mann zusammen, der nicht der Vater des Babys ist, aber versprochen hat, es wie sein eigenes Kind aufzuziehen. Sie nehme keine Drogen mehr, habe ihre Eltern und alte Freunde in der Heimat besuchen wollen, ist dort aber nicht ausgehalten, da fast alle tot oder im Gefängnis seien und wäre daher wieder nach Minneapolis zurückgekehrt. Gegen Ende wünscht sie sich, das Geld zu haben, das sie und der Adressat Charlie seinerzeit für Dope ausgegeben haben. Und dann kulminiert die Story, der Song, in dem Geständnis, dass alles Vorherige gelogen gewesen sei. Sie hat keinen Mann und muss sich Geld leihen, um den Anwalt zu bezahlen. Denn möglicherweise kommt sie bald auf Bewährung frei. Weihnachten ist nicht immer für jeden fröhlich, aber manchmal tut es auch gut, um diese Zeit zu rekapitulieren und daraus Schlüsse zu ziehen.
Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street, right above a dirty bookstore off Euclid Avenue. I stopped taking dope, I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone and works out at the track. He says that he loves me, even though it's not his baby. He says that he raised him up like he was on sun. He gave me a ring that was worn by his mother. It takes me out dancing every Saturday night. Hey, Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter, all the grease you swell in your hair. Still out that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. Oh, now how do you like that? Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. Went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know was either dead or in prison. So I came back to Minneapolis.
Weihnachten habe ich gewisse Rituale, die fast immer gleich ablaufen. Dazu gehört auch die Musik, die ich höre. Da hat sich allerdings vor ein paar Jahren etwas geändert. Irgendwann in der Vorweihnachtszeit muss ich die Weihnachtsplatte von Bob Dylan hören, Christmas in the Heart, die im Oktober 2009 veröffentlicht wurde. Die Verkaufserlöse des Albums dienen der Unterstützung von Obdachlosen im jeweiligen Land, in dem das Album erscheint. Dylan interpretiert populäre Weihnachtslieder, die überall auf der Welt bekannt sind. Meint er es ernst oder ist es pure Ironie? Keine Ahnung. Möglich ist bei Bob Dylan alles. Vielleicht dient es dem Verständnis von Dylans Motivation, diese Platte zu machen, wenn man sich den Videoclip zu Must Be Santa ansieht. Mir jedenfalls gefallen die Songs. Manche sind schrecklich schön, andere schön schrecklich. Viel Spaß.
That's long and white.
Santa's got a beard that's long and white.
Who comes round on special night?
Santa comes round on special night.
Special night, beard that's white.
Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus.
Who wears boots and suit of red?
Santa wears boots and suit of red.
Who wears a long cap on his head?
Santa wears a long cap on his head.
Cap on his head, suit of red. Special night, beard that's white.
Must be Santa. Santa, must be Santa.
red cherry nose.
Santa's got a big red cherry nose.
Who laughs this way, ho, ho, ho.
Santa laughs this way, ho, ho, ho.
Ho, 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 cherry nose. Get on it, see that's red, special night. Here that's right. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Das war's für heute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Feiertage.
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Christian, Olaf, Annalena, Saskia und Norbert, es war manchmal ganz schön anstrengend.
Auf Wiedersehen und bis morgen. Ende.